Kriegsschmonzette, hat der Spiegel geschrieben, das übernehme ich.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 57. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast. Heute reden wir über die Kriegsschmonzette Railway Man oder auf Deutsch die Liebe seines Lebens mit Colin Firth und Nicole Kidman, die Zombie-Schmonzette Maggie mit Arnold Schwarzenegger und die zweite Staffel True Detective. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hi.
Hallo. Habt ihr ein Delay? Ich habe das Hallo ganz spät vernommen erst bei mir. Also das könnt ihr natürlich
jetzt machen. Wir machen alles mal ein bisschen langsamer.
Wir machen mal ein bisschen langsamer, denn wir haben uns sehr schöne, sehr spannende Themen ausgesucht, über das die einem eh so aufregen, ja, dass man, ja, glaube ich, jetzt mal das ein bisschen langsamer angeht. Nee, echt ganz schöne wurstige Kackthemen, die wir irgendwie diese Woche haben, finde ich. Schmonzettenalarm und ja, es kommen nicht die größten Hits gerade ins Kino, deswegen reden wir über diese Filme. Lass uns kurz noch eine News machen. Dr. Snips weiß da was zu. Die Serie Hannibal wurde jetzt gecancelt. Ich glaube, die hatte 3 Staffeln mit Matt Mikkelsenbergen. Und das war ja eigentlich so ein bisschen so ein Fan-Favorite. Ich hatte nie Bock auf die Serie, weil das halt diesen Prequel-Touch hat, der mich irgendwie nicht so doll interessiert, wie Hannibal zu Hannibal wurde. Wie fandst du das?
Hannibal. Ich habe die ersten 2 Staffeln gesehen, muss ich sagen, fand die Serie extrem gut, finde aber trotzdem nicht schade, dass sie jetzt gecancelt würde, weil ich denke, dass der Charakter verdammt gut ausgereizt wurde in den 2 Staffeln und jetzt die 3., die ja im Moment noch läuft, die bringt auch nochmal ein komplett neues Setting jetzt rein in die Serie und ich glaube, die können das gut zu einem Abschluss bringen. Ich weiß nicht, ich glaube, das war nicht geplant, ich glaube, es gab irgendwie einen Rechtsstreit und deswegen ja, wird jetzt gecancelt, aber ich glaube, das ist eine runde Sache und man muss ja nicht alles immer irgendwie ausreizen bis zum Gehtnichtmehr, also ja.
Ja, wenn sie dann ein gutes Ende kriegen, dann passt es ja, ne? Dingensbummens hier, Aquarius wird jetzt weiter gemacht, tatsächlich zu einer 2. Staffel. Fanden wir nicht so stark damit. Ich weiß gar nicht, mit Charles Manson, na gut, dann machen sie das wahrscheinlich jetzt immer so weiter. Keine Ahnung. Das sehen wir dann bei den anderen Serien, über die wir sprechen, ob die immer so weitergehen oder nicht. Weiter geht's auch hier wie eine Eisenbahn. Das war echt ein richtig schlechter Satz, aber dann habe ich jetzt halb gerettet. Wie eine Eisenbahn geht es weiter mit Die Liebe seines Lebens zu Englisch Railway Man.
Well, I'd never been to the Highlands before.
It's very romantic. You're romantic?
He's a wonderful man. I've seen it. But he's a mess. I want to know what happened to Eric. I don't believe in this code of silence that you have.
War leaves a mark.
This is the BBC. Allied forces in Singapore have surrendered to the Japanese.
When we surrendered, the Japs said we weren't men. Real men would die of shame.
You have no honor.
You're here to help us.
To build a railway.
If you help, you will have a good war.
But we said no. We'll live to fight you. We'll live for revenge.
He's alive.
He's alive. And I know where he is. He won't have a clue you're coming.
This is what you're going to do, isn't it?
I'm afraid the museum is closed.
I'm surprised you didn't recognize me.
So, Max.
I am asking the questions you answer.
I did not expect you to be alive. No! What happened in that room? No! What did they do to you?
Railway Man ist ein Film von Jonathan Teplitzky, den man überhaupt nicht kennt von bekannten Sachen. Er hat vorher 2 ganz kleine Filme gemacht, ist aber kein sonderlich bekannter Hollywood-Regisseur. Anders ist es, die Cast ist schon relativ bekannt, nämlich Colin Firth, Nicole Kidman und Stellan Skarsgård spielen da drin mit. Colin Firth spielt Eric Lomax, klingt eigentlich super cool, wie so ein Actionheld, aber ist er gar nicht. Er war aber immer im Zweiten Weltkrieg, aber das erfahren wir erst später, denn er trifft Patty, gespielt von Nicole Kidman, in einem Zug und dann flirten die so ein bisschen rum. und dann merken die, dass sie sich eigentlich ganz gerne mögen, ach, das passiert in den 80ern übrigens, und dann verabschieden sie sich aber und er ist ganz doll verliebt und weil er sich sehr für Züge interessiert, weiß er genau, wo sie da wahrscheinlich wieder einsteigen wird, jeden Tag stalkt sie eigentlich, man würde heute sagen, er ist ein verdammter Stalker, kommt dann dahin und trifft sich wieder mit ihr und sie verlieben sich und sie ziehen zusammen und dann auf einmal aus heiterem Himmel merkt sie, fuck, der hat ja richtig krass PTSD, also sie weiß es natürlich vorher noch nicht, er ist einfach super aufgekratzt, er trägt irgendwas ganz Schweres in seiner Seele mit sich rum und irgendwann spricht sie mit einem Freund von ihm und dann erzählt der ihr, dass der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und von den Japanern in Kriegsgefangenschaft war. Da mussten die eine Eisenbahnstrecke bauen, nicht eine große Eisenbahn. Und da wurde Eric gefoltert. Und das ist quasi immer noch richtig, richtig schlimm für ihn. Und im Film geht es quasi darum, wie diese Beziehung zwischen Nicole Kidman und Colin Firth eben besteht. Aber auch, wie sich Eric dann mit seinem einstigen Peiniger Takeshi Nagase, gespielt von Hiroyuki Sanada, dann doch trifft und irgendwie man nicht weiß, will er ihn umbringen? Wird sich diese Geschichte klären oder was ist da los? Ja, ist Railway Man die Liebe seines Lebens oder muss der Regisseur die Hiebe seines Lebens kassieren?
Ja.
Weiß nicht, also der Film ist kompetent, finde ich, mehr oder weniger, aber halt so krass über-hollywoodisiertes Kriegsdrama und für mich eigentlich so ein bisschen Prädikat für Omas und Weniggucker, also nicht besonders authentisch, nicht besonders schockierend, nicht besonders kreativ, stattdessen schöne Sets, irgendwie grelle Farben, durchgehender Orchester-Soundtrack, der ordentlich ballert und alles schön sauber runtergebrochen auf irgendwelche Kernthemen, so Krieg ist schlecht, Vergebung ist vielleicht ganz gut, könnte man sagen. Und ja, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, ist kein Film zum Mitdenken. Der Film unterfordert dich, aber er unterhält dich dabei trotzdem.
Ja, das trifft es schon mal ganz gut. Also es ist halt einfach irgendwie, fand ich, nicht interessant. So, man kennt das schon. Ja, Krieg ist kacke und Kriegsgefangenschaft ist auch nicht so gut. Foltern ist ziemlich scheiße und macht Leute fertig. Wer hätte das gedacht? Ob man da jetzt noch mal das Ohr auf die Schiene der Geschichte legen muss, um das noch mal zu verdeutlichen, weiß ich nicht genau.
Ja, ich weiß auch nicht, so ein Mann hat halt Schlimmes im Krieg erlebt, seine Frau versucht ihm gegen seinen ausdrücklichen Willen bei der Bewältigung zu helfen. Ja, wie viel Überraschung kann es da halt geben, so, ne? Das ist halt so typische High-Profile-Drama-Kost, so wie Dr. Snips auch schon gesagt hat, so die halt wirklich mit allem aufwartet, was halt irgendwie der geneigte Tränendrüsen-Fetischist in gerne hat. Ja, eben traurige Musik, wenn es traurig ist, keinerlei Raum für Eigeninterpretation innerhalb dessen, was so passiert und ja, zum Glück mag ich Colin Firth seit Bridget Jones Schokolade zum Frühstück. Also sonst wäre das hier eine komplette Nullnummer geworden. Ne? Also obwohl, da muss man auch sagen, dass Nicole Kidman eigentlich die Rolle auch schon gut gemacht hat. Mir gefiel ganz gut so dieser Vision, so die Auseinandersetzung mit der Veteranenmaterie, also wie das auch inszeniert wurde, diese Veteranentreffen. Das ist schon ganz gut düster inszeniert, wie die alten Herren da ihr Pint anschweigen. Für alle, die es nicht wissen, das sind die Eltern eurer Eltern. Das ist auch immer ein bisschen gruselig, wenn man mal so drüber nachdenkt. Naja, aber wie schon in der Vorbesprechung, es ist halt insgesamt zu wenig Raum, um halt selbst irgendwie mehr involviert zu werden. Irgendwie als bloß zu sagen, Mensch, war das kacke früher. So, ne? Und diese Diskussion hatten wir aber auch schon mehrfach bei Dramen, so dieser Machart. Man muss halt sagen, also ich muss auch wirklich sagen, dass mich solche Filme einfach nicht wirklich auch wirklich nicht interessieren, weil ich jedes Mal das Gefühl habe, alles schon mal gesehen zu haben. Also gerade bei so einem Kriegsliebesdrama, Zeug. Da lese ich gerne Artikel drüber, wenn da irgendwie irgendwas auf einer wahren Lebensgeschichte beruht, aber einen Film, also brauche ich dazu nicht. Soweit erstmal von mir.
Ja, das ist also einmal genau völlig durchzogen von Oscar-Kitsch. Also man merkt, hier hat immer jemand irgendwann auf den Oscar-Button gedrückt und Hans Zimmer schreckt irgendwie in seinem Bett hoch irgendwie. Scheiße, ich muss ihn wieder nicht streichern. Nee, der hätte jetzt hier den Soundtrack nicht gemacht. Aber man merkt wirklich, dass einmal immer gesagt wird, was man dazu denken hat. Und ich finde, wir reden ja wöchentlich über Filme und wir haben ja manchmal ähnliche Meinungen, manchmal unterschiedliche Meinungen. Ich habe das Gefühl, wir geraten immer aneinander, wenn so ein paar Punkte unstimmig sind bei einem Film. Ich finde, da gibt es ja immer so ein paar Sachen. Es gibt irgendwie die Handlung, es gibt die Charaktere, es gibt das Setting und es gibt aber auch die Form. Irgendwie, wie ist der Film herübergebracht für den Zuschauer? Ja. Und was ich merke, wo wir am meisten streiten, ist eigentlich, oft habe ich das Gefühl, kommt von ein paar von uns, die Story war nicht spannend und dann versuche ich oft dafür das Arthouse-Kino manchmal einzuspringen und sag so, ja klar, die Story ist vielleicht nicht der Hammer, aber die Form ist vielleicht nicht schlecht, vielleicht ist hier was rauszuholen oder sowas, ne? Und ich finde, dass bei beiden Filmen, die wir heute besprechen, alle diese Punkte eigentlich völlig langweilig sind und nicht interessant. Also einmal ist bei diesem Film schon so, du kriegst schon am Anfang, also die Aufdröselung ist ja eigentlich interessant. Erst trifft sich dieses Liebespaar und dann merkt man, dass er eigentlich da noch mit diesen Dämonen zu kämpfen hat und dann wird das aufgeklärt. Aber du weißt irgendwie in jeder Szene schon, was gleich passieren wird. Da ist nichts, wo du, also du weißt, okay, jetzt wird er gefoltert und jetzt gucke ich mir das an. Und das ist so unspannend für den Zuschauer, wenn schon klar ist, was du jetzt zu fühlen hast. Also wenn es dir keine Charakterentwicklung oder sonst was gibt. Ich finde, der einzige spannende Punkt ist eigentlich, wo er sich entschließt, dann diesen Peiniger zu treffen und man nicht weiß, ich glaube, wenn man die IMDb-Beschreibung liest, dann weiß man es schon, aber man weiß noch nicht genau, bringt er ihn jetzt um oder nicht. Und wie er den da auftreibt und sowas, das finde ich ganz spannend. Aber dieser Film hätte sich halt retten können damit, dass er einfach seine Idee, die ja immer interessant ist, also dass jemand, der gefoltert wurde, auf seinen Peiniger trifft und sich versucht, mit dem zu versöhnen. Das ist ja, wenn man sich da mal Artikel durchliest über den Genozid in Ruanda zum Beispiel, wie Leute wieder auf ihre Nachbarn waren, die sie da oder die ihre ganze Familie umgebracht haben oder sowas. Sowas ist hammerspannend, aber nicht, wenn du gar nichts interessant machst. Also wenn die Charaktere einigermaßen flach sind, wenn die Form dir immer eben den Soundtrack reinspült, wenn es hier ist, man überhaupt kein Vertrauen hat halt in das Setting und in die Story und wenn man sich auch überhaupt nichts traut, das war noch das Letzte so. Man hat sich hier nirgendwo getraut, irgendetwas zu machen, was den Zuschauer ja in irgendeiner Art packt. Und deswegen finde ich das eigentlich richtig scheiße, diese Art Film, weil die ist gut produziert, die ist viel Geld reingebracht. Die Schauspieler machen ihre Sache ganz okay, finde ich. Die jungen Leute nicht. Also man hat ja so junge Schauspieler, die damals halt diese Zweite Weltkrieg-Setting spielen und dann die Älteren. Ich finde die Älteren besser als die Jungen. Aber ich finde, man darf hier keine Punkte verteilen, weil hier viel Geld reingesteckt wurde und es einigermaßen okay aussieht.
Mhm. Ich finde, du sprichst zwei extrem wichtige Sachen an. A ist, dass die Story eben lückenlos erzählt wird von Anfang bis Ende und du immer weißt, was du fühlen musst, denken musst, was passieren wird. Das ist das eine Problem. Und das andere, was eben dieses Genre zwangsläufig mit sich bringt, ist halt dieser absolute Kitsch-Overload. Also, und ich meine, aber wie willst du es denn auch anders machen? Wenn du halt irgendwie in 8 Minuten versuchst darzustellen, wie sich zwei Leute ineinander verlieben, dann ist ja klar, dass sie zu Violinmusik irgendwie am Strand rumlaufen. Ist ja logisch. Und irgendwie, wenn du darstellen willst, dass ein Charakter irgendwie ein leichter Zugnerd ist, ja gut, dann ziehst du ihm eine dicke Brille auf und verwuschelst ihm eben die Haare. Und dann passt das schon. Und wenn du irgendwie Leuten zeigen willst, ja, der fährt bestimmt gleich weg, dann zeigst du halt 3-mal einen Koffer und im 4. Shot ist der Koffer weg. So, na klar, das ist halt alles so super einfach. Und deswegen fand ich den Film eigentlich auch immer nur dann stark, wenn er sich auch mal echt anfühlt. Und gerade die ein Storybogen mit seinem alten Armeekumpel, gespielt von Stellan Skarsgård. Ja,
finde ich auch am besten.
Das fand ich stark und in den Rückblenden in die Kriegsgefangenschaft war es so teils, teils. Weil oft haben die gut gezogen, fand ich, aber oft war es dann auch wieder so der oberflächliche Pseudokrieg-Müll. So wie du weißt, so ist es nicht. So, da haben sie doch irgendwie einen gemacht, dass sie da trotzdem Spaß haben und irgendwie ihre komischen eigenen Missionen durchziehen. Und das war alles so richtig schön, weiß ich nicht, hinkonstruiert. Und dann war es dann wieder schlecht.
Mhm. Ich finde das immer so problematisch und das war bei Unbroken ja auch schon genauso. Der Film ist ja eh so ein bisschen so ähnlich.
Genau, sag doch mal kurz, was das für ein Film war, Unbroken?
Achso, ja, Unbroken war Regiedebüt, glaube ich, von Angelina Jolie oder so. Und da geht es halt auch um Based on a True Story. Irgendein Typ war in Kriegsgefangenschaft und hat sich da aber nicht brechen lassen. Also in so, aber so
der von der Erzählweise. Der hat aber uns brechen lassen, der
Film. hat uns brechen lassen, ja. Nee, aber das schon allein in der Art und Weise, das zu erzählen, nämlich durch Rückblenden, fängt es die Atmosphäre in so einem Lager, finde ich, überhaupt nicht ein. Weil was da eigentlich rüberkommen sollte, ist so dieses Jahr, das ist jetzt so richtig kacke und niemand weiß, was jetzt mit denen da passiert irgendwie und wie es weitergeht. Aber wir wissen als Zuschauer, ich habe ihn schon gesehen, wie er zu Hause im Zug sitzt und sich freut, dass er im Zug sitzt. So. ich weiß schon, dass er da wieder rauskommt und die anderen, die da mit dabei waren, auch so. Und dann das nimmt dem Ganzen so diese Hoffnungslosigkeit, die da eigentlich versucht wird darzustellen.
Ich fand irgendwie das nicht schlecht, diese Rückblenden, die sie machen, als er sich da mit seinem Peiniger an den Tisch setzt und man dann sieht, wie er halt, also wie die Rollen vertauscht waren
früher. Das war cool, ja.
Da fand ich es nicht schlecht. Und woraus ja ein Mysterium gemacht ist, wie schlimm wurde er denn gefoltert? Ja. Ist ja so ein bisschen die Frage, die im Raum steht, die dann erst so aufgeklärt werden soll. War mir nicht krass genug, also war mir mit zu viel Musik überspielt. Wenn du mir zeigen willst, wie krass Folter ist und wie schlimm, dann mach's irgendwie richtig, dann mach's nicht so halbherzig und ich, irgendwie damit jeder dann irgendwie dann doch noch darüber hinwegkommt. Also ich finde, dann, ich muss, dann klappt das nicht so gut, ja?
Ich finde, weil wir darüber auch gesprochen haben, dass einem hier alles gezeigt wird, ich finde, möglicherweise wäre das auch was gewesen, was man aber komplett auch hätte aussparen können. So ist einfach allein die Andeutung dieser Folterkammer. Ich hätte da nicht mit reinkommen müssen und sehen müssen, wie er da jetzt irgendwie zu Boden geht, ne? Also das, hätte man einfach mal unserer Fantasie überlassen können, zumal, also, ne? Also finde ich.
Genau. Ich finde, man hätte den ganzen Storystrang, also alle Rückblenden rauslassen können aus diesem Film und sich stattdessen besser konzentrieren sollen auf die Story im Hier und Jetzt und vielleicht mehr auf die Auseinandersetzung mit seinem Peiniger und vielleicht auch noch auf ein besseres Abbilden der Realität von dem oder sowas. Also ich finde, eigentlich waren die nur Makulatur, diese Szenen, die irgendwie zeigen sollten, ja, Krieg ist schlimm, aber das hätte mir eigentlich gereicht, wenn Colin Firth mir das rüberbringt in seiner schauspielerischen Leistung, wie fertig er dadurch ist. Ich hätte das eigentlich gar nicht gebraucht.
Es wird halt auch so darauf, ich finde es bei solchen Filmen auch immer so witzig, dass du halt irgendwie dann jemanden hast, der hat halt irgendwie PTSD und ist halt hart traumatisiert und aber dass in solchen Filmen niemals irgendwer mal auf die Idee kommt, dass man sich vielleicht mal in psychiatrische Behandlung oder so begibt, wenn du krasse Flashbacks hast und irgendwie dich wiederfindest, wie du irgendwie schreiend auf dem Boden liegst, so dann kannst du da halt auch mal irgendwie was machen vielleicht und dass dann halt immer die Lösung einfach ist, ja, man muss das konfrontieren. Und dann passt das schon alles wieder. Und danach ist dann auf einmal alles toll so. Und dann im Zuge dessen läuft dann auch die Beziehung mit seiner Frau dann wieder. Und alles ist wieder super. So, weiß ich nicht. Das ist mir immer ein bisschen zu einfach irgendwie auch gemacht.
Weil wie hat halt euch denn diese Rolle von der Frau gefallen? Also ich fand nämlich, dass mir hat der Charakter von Nicole Kidman überhaupt gar nicht gefallen. Weil ich fand, dass die sich am Anfang verlieben. Ich fand sowieso den Cut viel zu hart. Von erst der smarte, lustige Typ im Zug zu er hat die Mega-Flashbacks und ist eigentlich überhaupt nicht lebensfähig und ein absolutes Ekel. Ja. Das fand ich seltsam. Und dann fand ich auch ihre Rolle nur als sich um ihn sorgende Person war mir zu schwach. Wir hatten ja Good Kill, diesen Drohnenfilm mit Ethan Hawke. Da hat seine Frau ja nur rumgemeckert, dass er scheiße ist mit seinem Trauma. Hier war sie mir zu einfühlsam. Also sie hätte da noch irgendwie ein paar mehr Ebenen haben können, fand ich.
Das Problem, was ich damit hatte, ist, dass ich den von Anfang an diese Beziehung nicht abgekauft habe. So dieses Verliebtsein, das habe ich da überhaupt nicht gesehen. Von ihm sollte das ja auch so ein bisschen so kommen, dass das nicht so merkt, aber ich habe bei ihr das überhaupt nicht nachvollziehen können, dass sie dann halt so krass an ihm dranhängt quasi. Deswegen habe ich das auch nicht gekauft und ich glaube, daran scheitert dieser ganze Storystrang für mich, weil das halt einfach irgendwie, wenn dir die Grundbasis davon, wenn du die nicht abkaufst, so, dann funktioniert der Rest halt auch nicht.
Ja.
So.
Von mir gibt's 3 von 10 Punkten. Ich finde, Railwayman ist, ja, also auch wie Maggie, da kommen wir gleich zu, einfach Filme, die die Welt nicht braucht. Niemand muss das sehen, niemand. Und hier niemand hat sich ja was getraut. Denn es geht nicht immer darum, dass die Handlung spannend ist in einem Film. Aber wenn die Handlung nicht spannend ist, dann müssen andere Dinge spannend sein. Wie ist der gefilmt? Wie sieht der aus? Wie hat man sich hier in einem Setting angenähert? Wie hat man die Charaktere gebildet? Macht es Spaß, irgendwie, Spaß in Anführungsstrichen, aber denen zuzusehen, wie sie miteinander spielen? Ich finde, hier funktioniert eigentlich fast gar nichts so richtig. Der ist verdammt kompetent gemacht, aber eigentlich braucht den keiner.
Ja, also kompetent im Sinne von viel zu zweckmäßig und dadurch bindet er dich eben auch nie so richtig emotional. Und gerade am Ende, so die letzte halbe Stunde, war dann meine Schmerzgrenze auf jeden Fall überschritten. Ich fand das dann ganz, ganz scheußlich. Aber trotzdem nach einer längeren Pause so schön zu sehen, dass Biopics eben immer noch Biopics sind. Und hier fand ich aber im Vergleich zu Unbroken die Kerngeschichte wenigstens noch verfilmenswert, muss ich sagen. Ja. Deswegen gebe ich noch sehr gnädige 5 von 10 Punkten.
Von mir gibt's auch nur 3 von 10 Punkten. Für mich irgendwie auf eine Weise halt irgendwie, Biopic halt Elendsporno, ich weiß nicht, mich interessiert das einfach nicht, mir einfach nur schreckliche Sachen anzugucken. Das ist halt irgendwie auf eine Form auch nichts anderes als eine Effektherrscherei, die einen Actionfilm betreibt. Das ist halt einfachste Stimulation. Mir gibt das gar nichts. 3 Punkte und keine Empfehlung.
Jo. Gerade, also. Man kann, also für mich war das Schlimmste auf jeden Fall auch noch der Soundtrack auf jeden Fall, weil das fast schon eine Parodie auf solche Filme war, dass halt wirklich in jeder Szene immer schön halt auf die Fresse mit diese Szene ist übrigens jetzt dramatisch streichern. So, und wenn du die wegnimmst, dann stehen da einfach 2 Leute rum, hat man so das Gefühl.
Also, Kamera angelassen, ja.
Ja, genau. 4 von 10 gibt's von mir.
Alles klar.
Aber nur, weil du Züge magst. Wahrscheinlich,
ja, oder? Weil ich, I like trains. I really like trains.
Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist Maggie.
Dad, You've protected me all my life. Now it's my turn to protect you. There is life with you, not with me. Don't come looking for me. I'm safe. I'm fine.
Mr. Vogel, I wouldn't normally release someone with this type of infection.
Dad!
I need you to follow the rules here. The quarantine is 8 weeks in. She's probably going to show more signs of aggression and hunger. When that happens, say your goodbyes and get her straight into quarantine.
Maggie ist ein postapokalyptischer Zombie-Drama-Film von Henry Hobson, der sich hauptsächlich um das Leben einer Familie in eben dieser postapokalyptischen Welt dreht. Also mal ganz, es gab den ganz normalen, üblichen Virus-Outbreak und jetzt gibt es also irgendwie Zombies und wenn man von denen gebissen wird, dann wird man selber zum Zombie. Ihr kennt das. Das geschieht auch Maggie Vogel. Die wird gespielt von Abigail Breslin, die kennt man als Little Miss Sunshine zum Beispiel oder als die eine, die nicht Emma Stone ist aus Zombieland. Und auch sehr lustig als die 5-jährige Tochter in Signs hat sie auch schon mitgespielt.
Oh, also, na bitte.
Genau, sie wird also von einem Zombie gebissen und wird also irgendwann in der Zukunft dann zum Zombie werden. Das dauert in dem Film immer ein bisschen, also man hat glaube ich so 6 Wochen oder so, wird glaube ich mal gesagt. Genau, wird also in der Stadt, in der sie wohnt, in Quarantäne gebracht und dann kommt ihr Vater Wade ins Spiel, der wird von Arnold Schwarzenegger gespielt, den kennt man eigentlich gar nicht, so ein neuer, aufstrebender, junger Indie-Kinostar. Und der holt sie zurück nach Hause, aufs Land, in das Haus und also eigentlich verfolgen wir jetzt im Film also diese Familie, die mit dieser unausweichlichen Zukunft sich auseinandersetzen muss, dass Maggie irgendwann ein Zombie wird, dann gefährlich für die Familie wird und wie das dann halt alles ausgehen soll. Und dazu auch so die gesellschaftlichen Konsequenzen, weil es gibt dann zum Beispiel so 2 Polizisten, die immer wieder hinkommen und sie halt da wegnehmen wollen und in Quarantäne zurückbringen wollen, weil sie halt gefährlich wird irgendwann. Und das verfolgen wir dann. Ja, Maggie, ist das ein frischer, junger, spritziger Film oder doch eher auch nur ein Zombie selbst?
Was ich sagen will, ist, dass Maggie haben wir jetzt gemacht, also wir wussten halt nicht, oder es kommen viele nervige Sachen ins Kino und der wurde ein bisschen von der Indie-Presse hochgelobt. Den kann man sich auf Video-on-Demand-Plattformen schon angucken. Ich glaube, der ist auch auf Netflix, müsst ihr mal schauen. Und der kommt hier auf DVD, habe ich jetzt gesehen, im August.
Ja, den kann man die DVD nehmen und direkt in die Indie-Presse schmeißen. Also wenn man
und ich will sagen, dass ich mit Maggie, glaube ich, meinen persönlichen Hassfilm dieses Jahr gefunden habe. Ich finde, das ist echt der größte Nerd-Pseudo-Depri-Shit, den ich seit langem gesehen habe und der so ähnlich wie Railway Man kompetent gemacht ist und deswegen echt darüber hinwegtäuscht, was für ein Müll dieser Film. Was soll das denn? Also jetzt mal ganz ehrlich, normalerweise sage ich ja, die Idee ist ganz gut und die Umsetzung ist dann nicht so okay. Aber was ist das denn für eine Idee? Wir machen einen Film, die Tochter wird vom Zombie gebissen, der Vater trauert die ganze Zeit. Ja, was denkt ihr denn? Was passiert denn am Ende? Alle leben glücklich zusammen. Ja, ich bin verzweifelt an diesem Film und auf unterschiedlichen Ebenen. Leute loben Arnold Schwarzenegger dafür, dass er diese Rolle des fürsorglichen Vaters gut spielt. Und es stimmt, er gibt sich Mühe. Er gibt sich Mühe, traurig zu gucken. Die haben auch so eine gewisse Chemie so zusammen. Er und seine Tochter, das funktioniert ein bisschen. Aber er hat einfach immer noch den fettesten German Accent, ohne dass es irgendwie erklärt wird. Und das, I fell in love with your mother. I don't know what she found in me. So, dann denke ich mir, was ist denn hier? Wer ist der Zombie von den beiden? Der Soundtrack ist so billig, dass du echt immer denkst, so, es fängt gleich irgendwie ein Lied von One Republic an. Also das ist echt so richtig, einfach so schön so 4 Akkorde auf dem Klavier und jetzt ist es traurig und dann kommt ein Feld irgendwie weißer Lilien, sitzt sie alleine auf einer Schaukel, dann kommt manchmal dieses Ambient, halt wenn irgendwas Schlimmes wieder passiert. Also ich finde wirklich, mir hat jemand gedacht, ey, wäre es nicht cool, einen Film zu machen, wo die Tochter von einem Vater halt zum Zombie wird und er muss irgendwie dabei sein und sich um sie kümmern? Nein.
Ich muss wie du auf jeden Fall die kreativen Entscheidungen, so die zur Entstehung dieses Films anscheinend geführt haben, massiv hinterfragen. Also man nimmt halt so diese Postapokalypse mit Zombies-Schablone, macht dann aber ein komplettes so Vater-Tochter-Krankheitsdrama. Da bin ich erstmal an Bord, weil so ja. Genre-Mixing, das kann cool sein, das kann funktionieren, aber es reicht halt nicht, was zu vermischen. Du musst mich davon überzeugen, dass es besser ist als ohne quasi. Ja. Du kannst nicht ankommen und sagen, ich habe mir heute irgendwie auf mein Vanilleeis statt Erdbeeren eine Currywurst drüber geschmiert. Weißt du? Und du musst mich davon überzeugen, dass das besser ist als Erdbeeren. Aber das macht nicht. Also die Story wird nicht aufgewertet dadurch, dass wir uns in einer Zombie-Post-Apokalypse befinden. Genauso wie der Film nicht dadurch aufgewertet wird, dass wir statt einem richtigen Schauspieler Arnold Schwarzenegger in diesem Film haben. Was haben die sich denn dabei gedacht? Ich meine, der verkackt es nicht, aber er ist eben schlechter, als das andere gemacht hätten. Das tut mir leid, das ist nun mal einfach so. Und ich, ja, deswegen, weiß ich nicht, verstehe ich diesen Film eher grundsätzlich erstmal nicht. So
ja, ich meine, Arnold Schwarzenegger haben sie natürlich nur reingeholt als Publikumsmagneten, weil die ganze Welt sehen will, ob er es kann. So ein bisschen ja. kann. Und ja, und er kann so ein bisschen nuanciert schauspielern und das hat er ja auch gesagt, das ist ja good for him. So, aber so, das ist, dass er das so vor, weiß ich nicht, vielleicht macht er es noch 10 Jahre, das weiß er jetzt. Gut. Okay, aber ja, schade, dass die Filmemacher es auf jeden Fall nicht geschafft haben, so den Film noch grauer zu machen, weil sonst hätte ich die Atmosphäre gar nicht verstanden. So einfach ohne Mist, Alter. Ich habe mir echt schon die Brightness irgendwie hochstellen müssen, weil sonst weiß ich nicht, hätte ich Arnie fast nicht mehr kennen können und seine Furchen. Also an sich ja grundsätzlich kein verkehrter Approach, wie Herr Dr. Snips auch schon sagte, so dass so ein Genre-Mix zu machen und sich an dieser Zombie-Genre so schrägstrich aktive Sterbehilfe-Kack so ranzuwagen. Trotzdem ja. werden hier aber auch nur, also gibt es hier in diesem Film nur traurige Mienen zum traurigen Spiel. Ja, so. Und das reicht mir nicht für einen ganzen Film.
Weiß ja, nicht, doch einmal so trinken sie natürlich Bier am Lagerfeuer und haben Wunderkerzen an. Vielleicht
hast ja, du ey, verpasst. Ich hoffe, sie verschlucken sich dabei. So, keine Ahnung, so The Road, so als Vertreter so des postapokalyptischen Genres, so als Beispiel, keine Ahnung, ist halt auch durchweg düster und lässt dich als Zuschauer so auch ohne Hoffnung auf Besserung. Aber dort zum Beispiel hat man so das, wenigstens das Gefühl, dass vielleicht noch was passiert. Und klar, das ist halt, vielleicht ein bisschen schwer zu vergleichen, weil das halt mehr so eine Survival-Geschichte ist. Dennoch spricht es halt nicht für einen Film, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jederzeit guten Gewissens ausmachen kann. So. Und ich weiß halt echt nicht, was die Filmemacher genauso wie euch, wie es euch da glaube ich auch geht, so was sie von einem wollen. So. Ist es halt nur der Fick für den Augenblick oder kommt da noch was? So. Das ist halt so das typisch, einfach so das typische Beispiel so von, wenn weiß ich nicht, wenn Leute eine halbwegs okay Idee haben und dann nicht feststellen, dass man daraus halt noch einen Film machen muss, so der Schauwert bis zum Ende hat, so über 90 Minuten, ja. sonst mach einen Kurzfilm draus. Das ist, als wenn ich eine Bar aufmache und mir selbst 5 Sterni mitbringe. So, was ist halt, also, das ist, weiß ich nicht. Nee, das ist halt echt so billige Tränendrüsendrückerei so für die ganze Nerd, für die Nerd-Gangs da draußen. Aber ey, nee, so, das ist halt, das ist nix. Ihr Idioten.
Ja, ach. Ich fand den nicht so schlimm wie ihr alle, auf geil, jeden Fall.
Erzähl.
Ne, also erstmal, man muss mal erstmal klarstellen, mittlerweile sollte alles, was irgendwie mit Zombies zu tun haben, einfach direkt verboten werden und die Leute werden weggesperrt und kriegen keinen Stift mehr. So. Wir haben jetzt genug Zombie-Zeugs gesehen, es war eine Zeit lang ganz nett, es reicht, wir können jetzt auch dann mal wieder was anderes machen. So,
Superhelden ja. zum Beispiel.
Ja. Aber dafür, dass es nochmal wieder Zombie-Scheiß irgendwie ist, finde ich, haben sie da schon irgendwie ein Plätzchen gefunden, also zumindestens noch was versucht, was es jetzt noch nicht so viel gibt. Also so, dass es halt nicht um die Zombies geht, sondern halt nur um diesen Konflikt der Familie mit dem, der dann zum Zombie werden wird. So fand ich ganz okay als Konzept. Insofern würde ich das schon irgendwie sagen, okay, diesen Film kann man machen, man kann ihn aber auch viel besser machen. So, das ist so für mich die Haupt.
Ja, klar, Hauptsache. Also ich finde die Thematik nämlich auch interessant, aber was macht ja. denn der Film damit? So, also Vater und Tochter verbringen halt genau. gemeinsam die letzten Tage, bevor die Tochter irgendwann höchstwahrscheinlich sterben wird. Aber was passiert? Also ich meine, das
ja, ist alles. Ja, er macht damit viel zu wenig, ja.
Das Problem, ja, was ich halt sehe, ist, ja. ist, ich hasse Filme, also ich weiß noch mal, meine Ex-Frau hat mir mal, ich glaube, Dancer in the Dark heißt der, mit Lurk, ja. dieser Film. Der ist wahrscheinlich reite ich mich jetzt in die Scheiße, weil der wird super gehypt und sowas. Vielleicht war ich auch schlecht drauf an dem Abend. Aber da wird halt auch sie gezeigt, dass sie leidet und irgendwie in einer schlechten Situation ist. Und dann leidet sie einfach den ganzen Film durch und es wird immer schlimmer. Und das ist für mich kein Konzeptfilm, das funktioniert. Also ich weiß doch in der ersten Szene bei Maggie schon, was das für ein Ende nehmen wird und was hier los ist. Und das finde ich irgendwie, das macht dann keinen Sinn mehr. Also du musst schon in diesem Projekt irgendwie dir überlegen, okay, und wie brechen wir es nochmal auf? Wie können wir das auffahren? Wie können wir alle Standpunkte dieser Familie zeigen? Und das macht man aber nicht. Also es ist ein bisschen zu lazy. Es täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass alle Schauspieler schaffen es ganz gut, diesem Setting die nötige Schwere zu geben, das hätte auch man hart verkacken können, weil es so absurd eigentlich ist. Aber man hat da nicht genug geschafft, drüber hinwegzutäuschen, dass hier eben keine Substanz ist. Ja.
Das Ding ist, ich glaube, man hätte das mit ein bisschen mehr Feingefühl zu einer interessanten Character Study machen können. Ich weiß nicht, wie Sätze funktionieren.
Also ganz schön ein Zungenbrecher, ne?
Das Problem ist, dass hier halt so ein bisschen wie bei Railway Man mit der Musik wurde hier visuell einfach. Wir machen alles grau und dunkel und dann brauchen die Leute gar nicht mehr Schauspieler, weil dann eh schon klar ist, dass es irgendwie schwermütig sein soll. Ja. Und wenn man da viel dezenter visuell rangegangen wäre, hätte man vielleicht richtig was Schönes machen, schaffen können, was die Schauspieler irgendwie dann hinkriegen, diese Schwermut rüberzubringen, was nur bedingt geklappt hat, dann hätte man vielleicht auch einen anderen Schauspieler als Arnold nehmen müssen, so. Aber das wäre immerhin mal interessant geworden. Und so, und Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, ich fand den erstaunlich gut. Natürlich vor dem Hintergrund, dass man erwartet, dass er richtig kacke ist. Aber ich fand, irgendwie hatte der da so diesen Vater-Charme, das hat er schon eigentlich, finde ich, richtig gut gemacht sogar.
Ich fand auch, dass er das richtig gut gemacht hat, also jetzt mal ohne so, aber eigentlich war es doch kacke, ne? Ich fand es auch absolut in Ordnung, also der hat ja seinen Job schon erledigt, kann ich ohne Murren und Knurren so stehen lassen. Ja, aber ja, ich habe da auch nichts, weil dann sonst auch nichts mehr zu sagen, ehrlich gesagt.
Von mir gibt es 2 von 10 Punkten, auf keinen Fall angucken, sei denn ihr seid die mega Arnold Schwarzenegger-Nerds, dann muss man den tatsächlich gesehen haben, den Film, lustigerweise.
Wie viele von seinen Filmen?
Ja, ich bin eigentlich genau der Meinung von Dr. Schwarz, so die Tatsache, dass alles bedrückend und traurig ist, das kann man sich gerade so auch noch selber denken, und wenn man halt nicht versucht, da irgendwie drüber hinaus sich noch was Gedanken zu machen, sich zu überlegen, was für Konflikte daraus noch entstehen könnten, ein bisschen in die Tiefe geht, dann ist es halt im Endeffekt irgendwie ein Nullsummspiel. Deswegen gebe ich auch 2 von 10 Punkten. Mhm.
Von mir gibt es 3 von 10 Punkten, weil Grau ist meine Lieblingsfarbe. So,
Grau ist alles, was ich mag.
Von mir gibt es 5 von 10, damit es ein Punkt mehr ist als The Railway Man. Ich würde nämlich auf jeden Fall sagen, eher Maggie als The Railway Man gucken. Aber lieber beide nicht.
Dann ist man auf der ganz sicheren Seite. Und damit gehen wir in eine kurze Pause und cruisen lässig durch Miami im Achselhemd und lauschen den funky Klängen von Paolo Pinkel. Paolo Pinkel heißt eigentlich Jan, ist ein guter Kollege von mir und macht viel zu wenig aus seiner verdammt geilen Mucke. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mal auf Soundcloud vorbeiguckt und ihm da folgt. Paolo Pinkel. Und jetzt seht ihr den Sonnenuntergang. Da fahren wir jetzt rein. Wow. Wir bleiben verdammt suave und abgeklärt mit der 2. Season von True Detective. Sometimes your worst self is your best self.
My strong suspicion is we get the world we deserve.
This isn't me doing this. This isn't me.
This girl's gone missing. Nobody cares. The interior's poisoned, and suddenly worth billions. Nobody cares.
True Detective ist zurück, und da es sich um eine Anthology-Serie handelt, sind Woody Harrelson und Matthew McConaughey raus und Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams und Taylor Kitsch sind drin. Anstelle von Louisiana befinden wir uns jetzt in Vinci, California, einer fiktiven, korrupten Kleinstadt irgendwo im Schatten von Los Angeles. Dort treffen wir zunächst auf den Cop Ray Valcoro, gespielt von Colin Farrell, der nicht nur ein Alkoholproblem hat, sondern eben auch noch heimlich für den Mobster Frank Semyon, gespielt von Vince Vaughn, arbeitet. Der hat ihm nämlich vor vielen Jahren gesagt, wer Valcoros Frau damals vergewaltigt hat. Weiterhin treffen wir so auf die Polizistin und das Tough Girl Annie, gespielt von Rachel McAdams, sowie den verwegenen Streifenpolizisten Paul, gespielt von Taylor Kitsch. Und was all diese Charaktere nun zusammenführt, ist ein Mann namens Ben Casper, der als City Manager von Vinci in den Plänen von Frank Semyon eine wichtige Rolle spielt und dessen Leiche letzten Endes von unseren drei Polizisten gefunden wird. Ja, was sagt ihr denn zu der zweiten Staffel True Detective?
Ja, also True Detective hat natürlich die mega Vorschusslorbeeren gehabt, ist aber auch ein ganz neues Serienkonzept eigentlich. Was mir fällt jetzt nicht ein, was es vorher schon gab, was so ähnlich ist. Ich glaube, American Horror Story ist ein bisschen so.
Ja.
Aber ich glaube, da sind die gleichen Schauspieler dabei. Ich bin nicht
sicher. Ja, genau.
Okay. Also quasi das Konzept ist...
Fargo das nicht
genau, aber machen? Fargo kam ja danach. Also ist quasi das Konzept ist, es gibt wenig Folgen. Bei True Detective gab es 8. Bei Fargo gab es 12 oder so. Und da ging es quasi darum, wir haben jetzt eine in sich abgeschlossene Handlung in diesen Folgen und nächstes Jahr machen wir die Serie weiter, aber mit einer anderen Story und ganz anderen Charakteren. Und da ist natürlich die Frage, aber was ist denn dann noch die Serie? Und bei True Detective wurde sich entschieden, ja, wir sind hier halt bei Ermittlern mit dabei, aber es geht nicht nur um den Fall, den sie lösen, sondern es geht auch um ihre eigene Backstory. Es geht auch darum, was das mit ihnen als Menschen macht, irgendwie dieser Job und wie sie sich so unterschiedlich verhalten. Ich habe mir, bevor ich die Folge gesehen habe, nochmal hier mit Leuten, das war cool, weil hier waren so 7, 8 Leute, die hatten alle noch nie True Detective gesehen.
Ah, okay.
Und wir haben auf dem Beamer nochmal die ersten beiden Folgen geguckt, der ersten Staffel, dann die zweite auch mit Untertiteln. Und was man auch wirklich braucht, ist mir wieder aufgefallen, weil man echt bei True Detective Staffel 1 so hängt und immer so denkt, okay, ja, Meth, okay, es geht um Drogen, ja, okay, ich hab's verstanden. und da ist mir nochmal aufgefallen, so wirklich, was für ein Oberhammer True Detective Season 1 ist. Also jeder, der das nicht gesehen hat, guckt euch das mal an. Es reicht eine Folge, dann wisst ihr irgendwie, ob das was für euch ist. Es ist sehr langsam erzählt. Aber das Geile ist, dass du bei True Detective Season 1 in jedem Shot einfach siehst, dass sie den verdammt oft geprobt haben müssen oder richtig viel Arbeit und Vision da reingegangen ist. Ich glaube zum Beispiel, dass Woody Harrelson und Matthew McConaughey ewig geübt haben, wie sie gleichzeitig cool aus Autos aussteigen. Das passiert oft. Das sieht immer verdammt geil aus. Und du hast halt da zwei Erzählebenen gehabt, und du hast diese philosophische Sache gehabt, aber auch so eine ganz komische kosmische Horrorseite noch. Also so, dass du nie wusstest, was ist hier los, was ist an diesem Fall dran und so weiter. Ich wollte das nur noch mal erzählen, was mich an True Detective Season 1 fasziniert hat. Und man muss sagen, in der zweiten Season ist eigentlich komplett alles über Bord geworfen, was es in der ersten Season gab. Du hast nicht mehr nur zwei Charaktere, auf die du dich konzentrierst, sondern du hast ganz viele, also vier Hauptcharaktere.
Vier.
Und die werden eigentlich dir alle relativ schnell gezeigt und in der ersten Staffel, Folge 1, ist eigentlich schon klar, wohin die Reise geht bei True Detective. Also du merkst, wer sind die Charaktere, was ist das Problem, was ist das Mystery, was mich hier unterhalten soll, was ist der Style, den ich mag. Ich finde, in der zweiten Staffel weiß man fast gar nichts. Es ist sehr schwer zu verstehen, wer die alle sind und was die alle machen. Und es wird halt immer hin und her geschnitten zwischen den Leuten, ziemlich schnell. Und dann merkt man am Ende, es treffen sich Leute. Und das scheint wahrscheinlich der große Reiz zu sein, oder? Dass sie jetzt sagen, wir gehen auf viele Charaktere?
Ja.
Könnte sein, ja.
Wahrscheinlich, ja. Also ich weiß nicht, ja, hypermaskuline Charaktere, die an ihrem Testosteron ersticken, um ihre Existenz hadern. Geil. Das ist halt so Nick Pizzolato, wie er halt schreibt und lebt, wie schon noch in der ersten Staffel. Ich finde das super. So die unheilige Verbindung von Gangster auf Matthew Vaughn und irgendwie heißt der Matthew, wie heißt der denn nochmal? Doch, Colin Farrell. Hat mich zum Ende der ersten Folge wirklich wieder zurück ins Boot geholt, nachdem ich die ersten 40 Minuten so ein bisschen unschlüssig darüber war, ob mir diese neue True-Detective-Version gefallen soll. Was mir allerdings direkt gefiel, war Rachel McAdams, so als Hardboiled Cop irgendwie. Das ging ganz, hat ganz gut funktioniert. Und interessant eben auch überhaupt das ganze Setup, dass wir von Anfang an eben so alle sozusagen Gegenspieler die jeweiligen vorgestellt bekommen. Ne? Also halt Pharrell und Vaughn auf der einen, Kitsch und McAdams wahrscheinlich so auf der anderen, würde ich jetzt erstmal so vermuten. Vielleicht ist es noch ein bisschen aufgedröselter. Während man ja als Zuschauer der ersten Staffel so ich bis zuletzt im Dunkeln tappte eigentlich, ne? Und irgendwie da ging es ja so, das Böse lag ja irgendwo am Ende des Tunnels sozusagen. Ich finde diese Idee super für dieses Setup. Insgesamt kam natürlich so die erste Folge nicht ganz so krass bahnbrechend rüber wie die erste Folge der ersten Season, also gerade visuell muss ich sagen, das sieht wahrscheinlich natürlich auch zu einem Wechsel des Staffs, nehme ich mal an, und vielleicht natürlich auch am Setting. So Southern Gothic bietet möglicherweise auch einfach mehr Raum für so mystische Bilder als halt so ein düsteres Cop-Drama in L.A., Großraum L.A. Einige Dialogszenen fand ich, so was Einstellung anbelangt, so zu sehr CSI, zu wenig Kunst. Also da bin ich einfach zu Detective verwöhnt und da, finde ich, hat man sich ein bisschen zu früh zufrieden gegeben. Trotzdem gut genug für mich. Also ich finde, mit Colin Farrell konnte ich mich sofort anfreunden, Hammer-Typ. Vince Vaughn mit seiner kühlen Art, auch außerhalb von Comedy, gut am Start. Bin ich auch ganz froh drüber, dass man den mal woanders sieht, ehrlich gesagt. Ganz geile Nummer. Und ansonsten war ich zum Ende hin dann doch zunehmend zufrieden. Also gerade auch irgendwie so Taylor Kitsch als so eine toughere Version von Jared Leto hat mich ja doch ein bisschen überrascht tatsächlich. Auch hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Und ja, ich find's ganz geil, auch bei so, du merkst halt, dass halt Nick Pizzolatto, ich habe in meinem Interview gelesen, dass auch so ein bisschen so abgefuckter Typ, so, der auf jeden Fall irgendwie auch so ein Maskulinitäts irgendwie Fetisch auch irgendwie hat. Finde ich aber super. Verrät natürlich wieder mehr über mich, als ich eigentlich mal preisgeben wollte, aber ist ja egal. mir gefallen dann auch so teilweise verbale Entgleisungen der Schreiber. Also keine Ahnung, diese eine Szene, wo er halt diesen Vater da vermöbelt und sie so da geil, irgendwie. Ja. Das ist halt echt Hammer. Und ich muss ja sagen, wir erinnern uns gerne mal irgendwie an Aquarius und David Duchovny, ne? Und ich meine, da hat man so versucht, so ein Hard-Ass-Cop irgendwie auch zu zeichnen. Das ist aber im Vergleich zu dem hier, aber war das halt eine Karikatur, zumindest aus meiner Sicht. Und das hat man hier einfach ganz gut hingekriegt. So, und mein Favorite, dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog, mein Favorite auf jeden Fall diese Idee, dass Colin Farrell als emotional verkrüppelter Vater mit seinem Sohn über ein Diktiergerät kommuniziert. Das finde ich ziemlich super. Trotzdem Schwierigkeiten, anfangs reinzukommen.
Ich glaube auch, ja. Genau. Ich finde, es war für einen Piloten echt ganz gut gemacht. Also ich war auch am Ende wirklich, saß ich da und dachte mir, na gut, da habe ich schon jetzt Bock, das weiterzugucken. Erstmal so viel. Ich fand, es wurde gerade bei Colin Farrell ein bisschen dann doch zu viel in die Klischeekiste gegriffen. Also weil ich den an sich super cool finden wollte und auch cool fand, aber muss er dann auch noch ein Alkoholproblem haben? So, ja. Das fand ich so schon wieder so der irgendwie Deadbeat-Cop, der irgendwie in seinem komischen Auto sitzt und irgendwie Leute anguckt und schön aus dem Flachmann sich 5 Liter Whisky gefühlt hinter die Binde kippt, so, weiß ich nicht. So, das hätte auch ohne den Alkoholismus noch funktioniert, der Charakter, so. Insgesamt aber vor allen Dingen, ja, Vince Vaughn, wir haben schon gesagt, als Ex-Mob-Boss immer noch / Mob-Boss, man weiß es nicht so genau, oder zumindest mal Shady Businessman, hat mir echt sehr gut gefallen. Rachel McAdams auch richtig cool. Und ja, der Rest muss man mal schauen. Aber könnte auf jeden Fall ganz gut passen. Visuell hat es mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich habe die erste Staffel ja auch immer noch nicht geguckt. Ist aber natürlich auf der irgendwann mal nachholen Liste auf jeden Fall drauf. Deswegen hatte ich da jetzt nicht so die Altlasten, dass ich irgendwie sage, ja, okay, das sieht jetzt schlechter aus. Ich fand es visuell okay, aber ja, hat auf jeden Fall nichts gesprengt. So. Werde ich aber auf jeden Fall weitergucken.
Ja, also wer Season 1 erwartet, der wird schlechte Karten haben, weil es ist halt komplett anders geworden und ich finde, es ist gewöhnlicher geworden, ich finde es aber nicht schlecht. Also wie Dr. Schwarz angemerkt hat, so alle Alleinstellungsmerkmale wurden echt komplett über Bord geworfen. Also Southern Gothic Setting, so dieses mysteriöse, philosophische etc. Aber man hat eben auch im Gegenzug nicht versucht, das irgendwie nochmal zu wiederholen und sich daran festzuklammern und stattdessen gesagt, gut, dann machen wir halt so ein gritty Downtown-Cop-Drama. Und klar, ich meine, das ist halt ein viel bekannteres und ein viel bevölkerteres Genre, aber das heißt nicht, dass es schlechter sein muss. Und ja gut, Colin Farrells Charakter ist ein bisschen die Klischeekiste, stimmt, aber Vince Vaughn hat eine Hammerpräsenz, finde ich. Und ich glaube, vorhin war ja die Frage, ob sich die Serie jetzt auf Charaktere irgendwie mehr spezialisiert. Ich glaube eher, dass hier der Fokus ist, wirklich eine solide und nachvollziehbare Story aufzuziehen von Anfang an. Und ich glaube, dass darauf gegangen wird. Und wenn man eins kritisieren könnte an der ersten Season, dann vielleicht, dass sich das am Ende alles ein bisschen verläuft in den letzten paar Folgen. Und ich habe aber jetzt schon das Gefühl, dass es genau hier zum Ende hin richtig stark werden wird, diese Staffel. Und aber eben der Preis, den du halt für eine richtig solide, aufgezogene Story bezahlst, ist eben, dass dieses Mysteriöse, dieses Außergewöhnliche nicht unbedingt mehr dann seinen Platz findet. Aber ich muss sagen, ich begrüße die Veränderung an und für sich.
Ich finde das ganz lustig, weil wir normalerweise ja oft gucken wir eine Serie und dann denkt man sich so, ja, war jetzt nicht so geil, na, dann gucke ich das aber auch nicht weiter. So, weil ich da irgendwie denke, so, da wird nichts mehr. Und bei True Detective Season 2 sage ich, mir ist scheißegal, wie scheiße das ist, das gucke ich bis zu Ende. Die erste Staffel war so geil, ich muss das komplett sehen, weil ich schon dem Showrunner da unterstelle, dass er hier einen Plan hat. Und dann schaffen sie es vielleicht diesmal nicht, das kameratechnisch oder soundtracktechnisch und auch von der Stimmung, von den Schauspielern perfekt einzufangen. Aber ich möchte sehen, was der sich als Projekt da überlegt hat. Für mich hat in der ersten Folge Vince Vaughn nicht so gut funktioniert. Ich fand, der hat, weil ihr den alle so positiv irgendwie rausgestellt hattet, ich hatte das Gefühl, ich wusste nicht ganz, ist das gerade Acting, was er macht, oder steht er noch am Set rum und weiß nicht so genau, also wie er sein soll. Vielleicht hat er sich so dafür Overacting gefürchtet, dass er dann ein bisschen underacted hat, aber soll das auch so sein? Das weiß man manchmal bei Leuten nicht so richtig.
Aber ich weiß, was du meinst auch trotzdem.
Also ich dachte so, ich hatte mich halt drauf gefreut, so wie ist Vince Vaughn jetzt in der Rolle, und dann war er halt einfach so da. So, aber das ist ein super Punkt eigentlich, Dr. Smith, was du sagst, dass wahrscheinlich hier von Anfang an auf Story gegangen wird, und deswegen ist es so, dass man halt am Anfang, also ich habe super wenig gerafft, muss ich sagen, wer ist ohne, also hätten wir nicht diesen Cast gemacht, hätte ich kaum was dazu sagen können, so habe ich mir es halt nochmal angeguckt irgendwie. Ich finde aber lustig, dass im Internet, es gibt zum Beispiel bei Vox, nicht dem deutschen Sender, sondern The Vox, ist so ein Online-Magazin, gibt es so einen Artikel, die 31 Most Ridiculous Moments of the True Detective Premiere. Und das zeigt ja schon, was für einen Stellenwert diese Serie hat, dass Leute sich eine Folge angucken und 31 affige Sachen raussuchen, die nicht so geil sind wie bei Season 1. Also ich glaube, die Serie kann nicht gewinnen, wenn man sie an der ersten Staffel misst. Ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde vom Production Value und sowas, es sieht nicht so gut aus. Ich fand, die Dialoge waren nicht so stark. Aber das kann sich ja noch ändern. Also gibt es bei mir auf jeden Fall die Vorschusslorbeeren auf jeden Fall dafür.
Ich bin auf jeden Fall, also ganz klar weitergucken, ist sowieso klar. Ich muss auch sagen, was Dr. Snips halt auch schon sagte, diese Geschichte, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass ich das gut finde, wie man das halt hier aufrollt. Nämlich eben, wie gesagt, ne, anderes Setting. Und wir eben zusammen hier wirklich bis zum Ende eine schlüssige Story einfach serviert bekommen werden. Und ich finde, das muss einfach da einfach ein Lob an die Macher, dass sie sich auch getraut haben, da was anderes zu machen, auch klar die zweite Staffel von der ersten zu trennen. Und da musste ich nach dem Gucken der Folge nochmal drüber nachdenken, muss sagen, ja, nee, Leute, das ist cool. Allein dafür muss ich es weiter gucken, weil ich das irgendwie schön finde, dass sich da mal eine Platte gemacht wurde. Und deswegen, also man soll einfach aufhören, den Scheiß zu vergleichen. Es hat damit einfach nichts mehr zu tun. Es hat nur den gleichen Namen. So, ihr könnt es halt auch Colin Farrell und Vince Vaughn in Pixels gegen den Rest der Welt nennen. Es ist halt egal.
Alles klar.
Sehr gut.
Ja, sorry. Von mir gibt es eine Empfehlung dafür, aber die viel größere Empfehlung ist erstmal Season 1, also die erstmal gucken ist cool, aber das Geile ist ja, man kann jetzt auch die einfach gucken und Season 1 eigentlich auslassen, wenn man gerne hier quasi so live dabei sein will, wie jede Woche eine Folge geguckt hat, kann man das auch machen, aber auf jeden Fall Season 1 aufholen, und das könnte auch was werden hier, glaube ich.
Mhm. Auf jeden Fall, ja.
Jo, das stimmt.
Super, dann kommen wir zum Film des Monats. Und da haben wir uns mehrere Filme angeguckt. Der eine ist Kiss the Cock, ein Pornofilm aus Schweden.
Den bringt er, oder was?
Nein, der Film heißt natürlich Kiss the Cook oder Chef. Ein Koch baut sich einen Imbisswagen und fährt durch die USA. Sehr lustig. Timbuktu, ein Drama über den, wie hat Kumiko, The Treasure Hunter, ein Mädchen hat Fargo, die Fargo VHS-Kassette geguckt und will jetzt den Schatz finden. Appropriate Behavior, iranische Lesben außer Rand und Band. Good was Kill, Splash. Ethan Hawke ist Drohnenpilot. Dann heute The Railway Man, zu Deutsch Der Schienenmann, und Maggie mit Arnold Schwarzenegger, ein Zombiefilm. Der Film, der hier leider fehlt, weil ich noch nicht gesehen habe, ist Victoria. Vielleicht können wir den dann irgendwie posthum zum Film des Monats diesen Monats erklären, weil ich glaube, dass der es geworden wäre, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe es leider, da rede ich auch gleich noch in der Abschlussrunde drüber, was ich gestern gemacht habe, aber das wollt ihr vielleicht gar nicht wissen, doch. Aber da war in meinem Tagesplan gestern, ich war in Nürnberg, war auch drin, Victoria zu gucken, aber es hat zeitlich dann doch nicht gepasst, und deswegen konnte ich nicht sehen.
Egal.
Ich verteile mal die Punkte, ihr könnt auch eure Punkte aufschreiben und verteilen. Da ist es so, dass der erste Platz kriegt 7 Punkte, dann sind es 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und dann rechnen wir das zusammen und dann wissen wir, was der Film des Monats ist. Bei mir ist auf dem letzten Platz Maggie mit Arnold Schwarzenegger. Den mochte ich sehr gerne. Toller Zombie-Film. Schienenmann mit Colin Farrell. Auch ein super Kriegsdrama. Good Kill. Fantastisch. Die Drohnen-Thematik irgendwie für den Autonormalverbraucher zusammengefasst ist auf dem dritten Platz mit 2 Punkten. 3 Punkten gehen an Kumiko, The Treasure Hunter, fantastisch, wie man hier geschafft hat, Fargo und Fernost-Setting zusammenzubringen. Dann 4 Punkte an Kiss the Cook, irgendwie lustigste Feel-Good-Comedy, die ich in meinem Leben gesehen habe. 5 Punkte an Appropriate Behavior, verdammt smart, wie man hier diese Homosexualität und Hybridität-Setting in New York irgendwie zusammengebracht hat. Und 7 Punkte gehen tatsächlich bei mir an Timbuktu, vielleicht nicht der unterhaltendste Film hier auf der Liste, aber ich würde sagen, der für mich am meisten raussticht, dieses Setting, so Dschihad in einem Dorf in Mali, finde ich trotz einiger Schwächen, ist ein Film von der Liste, wo ich sagen würde, wenn man sich einen anguckt, guckt euch mal den an, sowas in der Art habt ihr noch nicht gesehen.
Jo. Alles klar, dann mach ich mal weiter, würde ich sagen.
Oder nicht? Ja, jetzt mach mal weiter.
Ja, bitte.
Das passiert jetzt hier. Als nächstes passiert jetzt, Dr. Egg vergibt die Punkte.
So. Das ist mein Lieblingsteil der Sendung.
Das ist für viele Zuhörer sicherlich ein Highlight. Genau. Dr. Egg vergibt allerdings nicht die Punkte an Kumiko the Treasure Hunter. Der kriegt nämlich eine satte 0. Lasst es mal bleiben, sowas. Bitte, einfach. Ein Punkt gibt es dann für Good Kill. Weil ich nochmal drüber nachgedacht habe, also ich saß so, es war wirklich nicht leicht, weil ich die alle nicht so gut fand, die Filme. So, und bei Good Kill, beim nochmaligen Nachdenken, habe ich mich wirklich über das Ende nochmal so geärgert, dass es hier nur einen Punkt geben kann, auf jeden Fall. Auf Platz irgendwas, aber mit 2 Punkten kommt dann der Zugmann, bitte umsteigen. 3 Punkte gibt's für Maggie und da ist halt, ja, also das sind alle 3 von diesen Punkten sind für Arnold Schwarzenegger. Ich liebe dich, wir werden irgendwann zusammen in einem Panzer fahren, ich bin mir ganz sicher. 4 Punkte dann für Kiss the Cook, das war halt so viel gut und hat in dem, was es sein wollte, eigentlich das ganz gut gemacht, deswegen 4 Punkte. 5 Punkte für Appropriate Behavior, war eigentlich auch ganz smart, halbwegs lustig, und von mir tatsächlich auch 7 Punkte an Timbuktu, weil es einfach der relevanteste Film irgendwie ist. Und der irgendwie am meisten wirklich was versucht, eine Welt aufzuzeigen und in dem auch irgendwie das ganz stimmig macht. Deswegen von mir auch 7 Punkte für Timbuktu. Hätte ich beim Gucken auch nicht gedacht.
Also kannst du nicht gucken und an Zahlen gleichzeitig denken.
Nee, ich mache eh mit Zahlen immer. Ich habe hier so einen Rechenschieber, da trage ich das immer ein.
Ja, so ein Abak. Ja, gut. Jeder nach seiner Fassung.
Ja. Dr. Eck.
Nein, ich möchte was sagen.
Von mir heute kommentarlos 0 Punkte für Kumiko the Treasure
Hunter. Nee, mach mal mit Kommentar, ich muss ja rechnen gleichzeitig.
Ah, alles klar. Den Film fand ich nicht so gut. der hat mich tatsächlich zu krass geärgert beim Gucken. 1 Punkt für Good Kill. Ich bin eingeschlafen, das sollte einiges heißen. 2 Punkte gibt es für Maggie, weil ihr Sachen versucht wurden. Die Sachen waren aber in sich schon dumm. Leider. 3 Punkte kriegt dann Train Guy Return of the Schienenmann. Weil der ist genau da, wo er hingehört, nämlich im belanglosen Mittelfeld. 4 Punkte gibt's für mich nur für Timbuktu, weil ich weiß nicht, warum ihr den jetzt auf einmal so abhypt. Für mich war der viel zu sehr durchzogen mit nicht nachvollziehbaren Sachen und Fehlern. 5 Punkte gibt es für mich für Kiss the Cook, weil ich den, ja, wie Dr. Eckes gesagt hat, der wollte was machen, hat es verdammt gut gemacht, ich fand den lustig und ich habe mich gut gefühlt. Und mein Film des Monats ist Appropriate Behavior mit 7 Punkten, weil es sicherlich eine der besten und intelligentesten Comedies ist, die ich seit einiger Zeit gesehen habe.
Aha. Na gut, dann ist es wohl an mir, hier zu entscheiden. okay, ja, 0 Punkte für Maggie. Den Film kannte ich nicht, deswegen 0 Punkte. Good Kill bekommt 1, den wollte ich nicht kennen. Kumiko geht ohne Schatz, aber dafür mit 2 Punkten nach Hause. Soll dir genügen. Railway Man, ein Mann wie ein Zug, kriegt 3 Punkte.
Halb Mensch, halb Lokomotive. Ja. Colin Firth ist Railway Man.
Wie viele Punkte?
3. Ganz angemessen verhalten, hat sie Appropriate Behavior, deswegen mit 4, kommen sie mit 4 davon. Die, das war wirklich eine ganz gute Nummer, aber ja, Dr. Snips hat übertrieben. So lustig war es auch nicht. Na gut, Kiss the Cook kriegt 5, Köche küsse ich nicht, deshalb nur 5. Und ja, Timbuktu aber auch von mir 7. Überrascht war ich erst, als ich auf die Filmliste geguckt habe, aber dann auch nicht mehr so, weil der war schon mit Abstand der beste. Also naja gut, Kiss the Cook war innerhalb seines Genres auch absolut, ist eine absolut solide Nummer. Ja, Appropriate wäre eigentlich auch egal, eigentlich geht's. Nee, sage ich jetzt nichts mehr zu. Timbuktu war ein super Film, auch Empfehlung von mir, gute Sache.
Ja, dann sind damit Kumiko Goodkill und Maggie auf dem letzten Platz. Danach kommt Lokomotive Halle Neustadt mit 9 Punkten. dann Kiss the Cock mit 18, dann Appropriate Behavior mit 21 und Timbuktu mit 25 Punkten ist unser Film des Monats. Suck it, Dr. Snips. Timbuktu war viel besser, aber naja, mal gucken, vielleicht können wir Victoria da noch irgendwie reinmogeln oder dann ziehen wir den einfach mit in den nächsten Monat. Dann kommen wir zur Abschlussrunde, da geht es darum, was uns sonst so popkulturell oder auch ganz normal, wie zum Beispiel Dr. Locus Welt der Spione, die du neulich vorgestellt hast. Und bei mir sind das einige Sachen. Das eine ist, ich habe den Film Pride gesehen, ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, es ist so ein Gay Rights Movement Film auf eine Art aus England, da spielen... Das ist wieder so ein Film, wo 1000 Leute mitspielen, die man alle irgendwoher kennt, aber bei fast keinem weiß, woher. Also wirklich beim kompletten Cast. Der eine ist zum Beispiel dieser Typ, der Moriarty in der Sherlock-Serie spielt. Oder der Kerl, der den Ehemann bei The Affair gespielt hat. Ich glaube, der spielt auch bei The Wire mit. Egal. Hier geht's so ein bisschen darum, dass die Minenarbeiter in England gestreikt haben. Ich weiß nicht, gespielt in der Thatcher-Era irgendwie. Und sich die Schwulen, die quasi so in der Schwulenrechtsbewegung auch sind, sich mit denen solidarisiert haben und für die gespendet haben. Und dann, oder Spenden gesammelt haben quasi. Und dann treffen die halt irgendwann auf diese Minenarbeiter, die offensichtlich natürlich homophob sind. Und die wollen dann erst diese Spenden nicht annehmen. Und dann treffen halt so zwei Leute, also zwei Lager mit so Vorurteilen aufeinander. Und dann wisst ihr ungefähr, wie das ablaufen wird, so der Film. Und das ist nämlich so eine Feel-Good-Comedy. Und man hat halt echt viele Feel-Good-Comedies schon gesehen. Aber wenn man nochmal sehen will, halt, wie man eine Feel-Good-Comedy zusammen macht, mit echt witzigen Sprüchen und auch so, die besten Feel-Good-Filme haben ja auch immer so richtige traurige Momente, ne, wo man fast am Heulen ist, weil man die Charaktere so gern mag. Und ich habe fast viermal fast angefangen zu flennen in dem Film. Wie dann einer irgendwie, der von seiner Mutter verstoßen wurde, dann irgendwann da wieder halt klopft und dann fängt halt die Streicher wieder an. Und weiß ich nicht, hier hat's mich gekriegt, weil es irgendwie so smart und perfekt zusammengeschnürt ist. Vielleicht ein bisschen zu perfekt, also vielleicht sind da zu viele so offensichtliche Lacher drin, ne? Sind halt diese typischen alte Leute, dann ist halt eine alte Oma mit zwei Lesben befreundet auf einmal und sowas. Und dann gibt's halt immer so kleine Witzchen und sowas. Aber es ist schon echt verdammt süß. Also es gibt ja diese Kategorie, finde ich, Sonntagnachmittagsfilm, wenn man verkatert ist und denkt, die Welt hasst einen. Und dann guckt man bitte Pride. Das ist super. Dann war ich gestern auf einem Konzert von Jeffrey Lewis, ist ein Anti-Folk-Singer-Songwriter, den ich letzte Woche hier auch im Podcast, haben wir dessen Musik gespielt. Und ich wusste nur, dass der in Nürnberg spielt, weil ich ihn gefragt habe, ob wir seine Mucke im Cast spielen können. Und dann meinte er so, ich spiele übrigens auch demnächst in Deutschland. Und ich finde es echt lustig, wenn jemand so ein Idol ist von einem und man ist auf einem Konzert, das aber umsonst ist, wo den keiner kennt. Also so ging es mir gestern eigentlich so in Nürnberg. Also als ich das Gefühl hatte, niemand weiß eigentlich, wer der ist gerade. Und der ist eigentlich relativ bekannt, aber spielt scheinbar immer noch so kleine Shows. Und der macht auch so, er hat zum Beispiel die Geschichte der Cuban Missile Crisis dann vorgetragen mit so selbstgemalten PowerPoint-Slides zu so schlechter Musik. Und da habe ich wieder gemerkt, dass diese ursprüngliche Anti-Folk-Attitüde, dass man halt so Folkmusik macht, aber so super Lo-Fi und selbstgemacht mit schlechten Witzen und auch ein bisschen so pornösem Humor, aber dann gleichzeitig wieder total süße Sachen singt, dass das geil ist, dass der Typ immer noch so seinen Style irgendwie durchzieht und das macht und halt umsonst einfach in Deutschland und irgendwelchen Clubs spielt, aber nicht in allen, denn heute ist er in Berlin, gut, das könnt ihr jetzt nicht mehr hören, gestern wäre er in Berlin gewesen, nee, vorgestern, wenn er in Berlin ah, habt ihr verpasst. Letzte Sache und dann höre ich auf. Joshua Groß ist ein deutscher Schriftsteller, auch aus Nürnberg. Der hat einen Roman geschrieben, Magische Rosinen. Da geht es darum, dass der deutsche Tupac, der Gangster-Rapper Mascarpone, eine Affäre mit Sarah Wagenknecht beginnt, die ihn dann nach New York schickt, um die magischen Rosinen zu suchen, die die Aliens auf die Erde gebracht haben, um den Leute LSD-mäßig für den Kommunismus ready zu machen. Und es ist ein verdammt witziges Buch, weil es zwischen so Popkultur-Anleihen, ziemlich geiler politischer Analyse, aber auch so Tarantino-Road-Movie immer so hin und her schwimmt. Und ich habe den hier mal gesehen, hat eine Lesung gemacht, da fand ich so gut, dass ich meinte, ich bin in Nürnberg, hast du Bock ein Interview zu machen? Da habe ich mich mit dem getroffen. Und das war echt nett. Und vielleicht werden wir auf Dr. Peng dieses Buch nochmal veröffentlichen, also vielleicht so einen einzelnen Artikel. Das klettert aber gerade ab mit seinem Verlag, aber das wäre eigentlich ganz cool, weil es eigentlich auch genauso unser Ding ist und es mal eine ganz witzige Veröffentlichungsform für ein Buch wäre. Das sind die Sachen, die ich diese Woche hatte.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen YouTube-Channel mitgebracht, hat erst 4 Videos oder so, ich weiß nicht, wie häufig da was passiert. Es ist, der heißt Primitive Technology und das ist einfach... Das ist ganz witzig. Also ich weiß auch, ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin und warum ich mir das angeguckt habe erstmal. Aber das ist einfach so ein Typ, der in der Stadt wohnt und aber irgendwie, wenn er Zeit hat, in die Natur fährt und dann so aus wirklich aus nix. Also der sucht sich dann erstmal einen Stein und macht den zu einer Axt und fängt dann an, Holz zu fällen und baut dann daraus Häuser. Und irgendwie, also wirklich irgendwie auch coolen Scheiß so. Und das Schöne daran ist, dass das komplett unkommentiert passiert. Also der stellt halt einfach immer die Kamera irgendwo hin und macht dann da. Und du kannst einfach also diesem Typen, der natürlich keine Schuhe und kein Hemd anhat, einfach dabei zugucken, wie der da irgendwo im Wald eine Hütte baut. Und es hat irgendwie was wahnsinnig Entspannendes und irgendwie ist es schön, sich das anzugucken, weiß ich auch nicht.
Geil.
Wahrscheinlich nicht zu jedermann.
Das ist aber geil, Alter.
Aber es ist so, wenn man das kann man super einfach so nebenbei irgendwie laufen hatten und da hackt halt einer irgendwie mit seinem Stein im Wald rum und baut Sachen. Primitive Technology, weiß ich auch nicht.
So ein bisschen so. So ein bisschen wie Bob Ross für Heimwerker, kann man sich vielleicht sagen.
Ja, schon. Aber es hat so genau, ohne dass er die ganze Zeit Bob Ross-artig da ins Mikrofon haucht. Ja. Ja, man kann beim Axtbau gar keine Fehler machen. Ja. Happy little accidents.
Ja. Accidents, sehr gut. Ja, ich habe gestern Abend Victoria geguckt, aber da können wir jetzt nicht drüber reden, weil du den ja noch nicht geguckt hast, Dr. Schwarz.
Reden schon, du musst das Ende halt nicht verraten. Das solltest du bitte auch sonst nicht verraten, weil wahrscheinlich nicht alle, die das jetzt hören, den geguckt haben.
Ja, ich möchte nicht. Sehr gut. Nee, ist ein toller Film, würde ich gerne nochmal im Cast vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, dann mit allen zusammen. Ging ja letzte Woche noch nicht. Wir haben ja natürlich schon behandelt für alle Pencast-Hörer, die jetzt erzürnt irgendwie am Endgerät sitzen und sich denken, was seid ihr da für Laffen? Nee, aber genug von mir. Nee, cooler Film, super Sache. Ich glaube, die haben den Film nicht geschnitten, ne? Ich bin mir nicht sicher.
Da hast du dich hoffentlich nicht geschnitten. Wir hören uns. Wow, was für ein Gag. Was für ein Mann, was für ein Gag.
Was für ein Mann, wie ein Zug.
So, wir Schnitt, schnell aufhören. Wir hören uns nächste Woche wieder beim 58. ist es dann, glaube ich.
Kann ich jetzt noch einen Punkt zusätzlich an Railway Man geben? Einfach nur dafür, wie viel Witzigkeit der mitgebracht hat. Einfach nur, weil er der Railway Man ist.
Ja, darfst du gerne machen. Und du darfst ihn doch gerne nochmal angucken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, tschüss.
Jo, tschüss. Gut.